Ja, es wird entweder eine erste Präsidentin gewählt oder es wird zum zweiten Mal jemand gewählt, der bereits Präsident war, aber nicht in der direkt zuvor liegenden Amtsperiode. Ich stelle Ihnen nun gleich unsere drei Gäste vor und ich bin sicher, Sie werden Ihnen alle ganz viel erzählen können, worüber Sie in den nächsten drei Wochen noch oft nachdenken können und möglicherweise auch danach. Ich würde anfangen von Ihnen aus ganz rechts gesehen mit Thomas von Grünigen. Herzlich willkommen zur Runde. Er ist heute publizistischer Leiter der Auslandberichterstattung vom Schweizer Fernsehen SRF. Zwischen 2015 und 2021 war er USA-Korrespondent für das Schweizer Fernsehen und hat sehr regelmäßig über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die damals vonstatten gingen, in den USA berichtet. Er war bereits als Jugendlicher von den USA fasziniert, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat. Er hat Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, Journalistik und Anglistik in Fribourg und auch hier in Bern. Er ist Berner und heute wieder einmal in seiner Heimatstadt. Genau. 2000 war er als Austauschstudent in den USA, in Washington, und dort hat er den dramatischen Wahlausgang zwischen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Al Gore und dem späteren US-Präsidenten George W. Bush hautnah miterlebt, was wohl auch den Grundstein für seine heutige USA-Expertise gelegt hat. Seither beobachtet und begleitet er die Entwicklungen in der amerikanischen Politik eng und übersetzt sie dann sozusagen für uns, für den schweizerischen und europäischen Blick. Herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich weiter mit Claudia Franziska Brühwiler. Herzlich willkommen auch das Ihnen und schön sind Sie mit dabei. Sie ist promovierte Staatswissenschaftlerin und seit 2023 Titularprofessorin, seit August 2022 ständige Dozentin für Amerikastudien an der Universität St. Gallen. Sie gehört zum Kreis der wohl profiliertesten USA-ExpertInnen der Schweiz und ist in dieser Rolle auch sehr bekannt. In ihrem letzten wissenschaftlichen Werk, Out of a Grey Fog, Ayn Rand's Europe, beschäftigte sie sich intensiv mit der eigentlich russischstämmigen, aber dann amerikanisch bekannt gewordenen Autorin Ayn Rand, die seit einigen Jahren ein großes Revival erlebt. Neben ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten und Publikationen schreibt sie aber auch regelmäßig Beiträge für ein breites Publikum in Tages- und Monatszeitungen und in den Medien trifft oder wie auch heute Abend auf dem Podium tritt sie als Expertin für Fragen im Zusammenhang mit der amerikanischen Politik, Kultur und Gesellschaft auf. Am Wahltag wird sie ebenfalls im Einsatz sein als Expertin und Kommentatorin für SRF vor Ort in den USA. Herzlich willkommen. Und dann möchte ich Ihnen gerne von Ihnen aus links gesehen auch noch Emma Brinkman vorstellen. Herzlich willkommen, Emma. Schön sind Sie auf dem Podium. Sie ist amerikanische Staatsbürgerin und lebt seit diesem Jahr in der Schweiz, und zwar in Lugano, wo sie an der Franklin University internationale Beziehungen studiert. Ihr Vater war bei der US Air Force und sie ist deswegen in verschiedenen Ländern aufgewachsen, da wo er jeweils stationiert war. Auch 5 Jahre in Deutschland, wo sie zur Schule ging und gut Deutsch gelernt hat. Ihre Familie ist eigentlich aus Texas, sie hat selber aber auch bosnische Wurzeln. Mittlerweile leben ihre Eltern im US-Bundesstaat Alabama in der Stadt Montgomery. Alabama liegt ganz im Süden der USA, ist eingebettet zwischen Georgia, Tennessee und Mississippi und grenzt im Süden auch ein bisschen ans Meer, am Golf von Mexiko neben Florida. Alabama ist ein sogenannter Red State, das heißt dominiert von der republikanischen Partei, aber die Stadt Alabama ist eine Blue City, sprich das heißt die Demokraten sind dort in der Mehrheit. Im Electoral College, das den Präsidenten wählt in den USA, wir werden später dazu kommen, hat Alabama 9 Stimmen von einem Total von 538. Herzlich willkommen, Emma Brinkman.
Demokratin.
Ja, nun möchte ich natürlich zuerst wissen, was Sie drei überhaupt jetzt noch beschäftigt, die sich so intensiv auf verschiedenen Ebenen mit den Präsidentschaftswahlen auseinandersetzen. Und ich möchte eigentlich zuerst Emma Brinkman fragen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind amerikanische Staatsbürgerin, Sie möchten an den Wahlen teilnehmen, Sie leben aber in der Schweiz. Ja, wie funktioniert das überhaupt? Können Sie uns das erklären, wie Sie teilnehmen können?
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich bekomme ich meine Wahlunterlagen in, also L, und dann muss ich das wieder zurückschicken in 3 Wochen.
Also mit der Post.
Der Post,
mit der Briefpost sozusagen. Genau. Und Sie haben mir gesagt, wir haben etwa vor einer Woche zusammen telefoniert, da haben Sie noch nichts bekommen.
Gar nichts.
Haben Sie inzwischen Ihre Unterlagen erhalten?
Ich warte immer noch.
Sie warten noch darauf.
Ich rede gerade mit jemandem und der hat gesagt, dass es wahrscheinlich morgen kommt.
Okay.
Hoffentlich.
Und dann vertrauen Sie der Briefpost, damit es rechtzeitig zurückkommt. Ich habe schon gesagt, vielleicht können Sie etwas mit Frau Brüder ausmachen, damit sie es im Flugzeug mitnimmt, sofern es dann ankommt.
Ja, genau.
Ja. Und wenn es zu spät ankommt, dann ärgern Sie sich fest?
Ich schon.
Es ist Ihre erste Wahlteilnahme,
ja.
Oder?
Ja.
Ja gut, dann haben Sie hoffentlich noch viele Möglichkeiten, weitere Präsidenten der USA zu wählen. Hoffen wir es auch für Sie. Ja, Sie, Herr Grüning, sind natürlich auch sehr stark beschäftigt mit den US-Wahlen, beruflich. Können Sie uns kurz erzählen, was Sie im Moment am meisten umtreibt?
Ja, ich komme gerade jetzt eigentlich von Proben im Studio, wo wir die Sondersendungen geprobt haben. Und ja, ich kann schon sagen, also diese Wahlen sind für uns eine große Herausforderung. Zum einen publizistisch, oder, weil sie einfach wahnsinnig wichtig sind, aber auch logistisch, weil wir einfach nicht wissen, worauf wir uns einstellen sollen. Oder? Wir wissen nicht, wer gewinnt, wir wissen nicht, wann die Entscheidung fällt. Dauert das ein paar Stunden, dauert es Tage, dauert es Wochen? Wir wissen nicht, kann es irgendwo zu Gewalt kommen? Da sollten wir als Schweizer Fernsehen natürlich auch darauf vorbereitet sein. Wir müssen unsere Leute auf die Sicherheitssituation vorbereiten. Es ist wirklich eine ausgesprochen anspruchsvolle Produktion für uns. Und darf auch nicht vergessen, wir sind verglichen mit, sagen wir, CNN oder ZDF oder ARD, sind wir ein kleiner Fisch, oder? Wir sind kein großes Fernsehen im internationalen Vergleich. Das heißt, wir müssen versuchen, mit den vergleichsweise kleinen Mitteln, die wir haben, dieses wirklich monumental wichtige Ereignis einzufangen und für die Leute verständlich und spannend umzusetzen. Und damit bin ich im Moment sehr stark beschäftigt. Ja.
Vielen Dank. Sie, Frau Brüwelle, Sie werden ja dann Expertin sein. Mhm. Sie haben eine etwas entspanntere Rolle, denke ich, vor Ort, weil Sie einfach kommentieren müssen. Was beschäftigt Sie?
Also so entspannt ist es dann auch nicht. Also ich glaube,
das ist... Die Rolle ist immer viel entspannter als die Produzentenrolle.
Das sagen Sie. Also vielleicht haben Sie einen anderen Puls als ich, aber bei mir geht die Pumpe immer ordentlich, wenn es dann ernst ist. Nein, aber ich meine, es ist schon klar, ich kann mich noch... Man kann eigentlich nicht so viel vorbereiten aus meiner Warte, weil... Es kommt, wie es kommt, respektive es kommt immer so, wie man es nicht denkt. Und von daher beschäftige ich mich im Moment mit Anlässen wie diesen, aber auch mit dem Courant Normal an der Uni, der jetzt gerade auch noch so eine amerikanische Note bekommen hat, weil ich unterrichte jeweils einen Kurs namens National Model United Nations, eine Simulation der Vereinten Nationen, und wir werden nächstes Jahr die USA repräsentieren. Das haben wir erst gestern gelernt und das bringt nochmals eine Zusatzspannung dann in die Erwartung eben auch meiner Studierenden jetzt, wie die Wahlen ausgeht und ob das dann ihre Rolle als Delegierten bei der UN beeinflussen wird. Aber ja, ein bisschen entspannter als Herr von Königen bin ich schon.
Wunderbar. Ja, dann wollen wir doch jetzt gleich in die Diskussion einsteigen. Wir haben uns vorgenommen, zu 3 großen zentralen Themenblöcken ein bisschen miteinander zu diskutieren. Und wir möchten eigentlich zuerst mit einer Bilanz anfangen, dann etwas über die US-Demokratie allgemein, vielleicht die Krisensituation, die Polarisierung in der US-Gesellschaft sprechen und dann auch noch auf den Wahlkampf in den Medien und in den sozialen Medien eingehen. Ja, schauen wir zuerst in die jüngere Vergangenheit und da möchte ich eigentlich Claudia Brüweller einladen, sich zuerst zu äußern. Wie bewerten Sie eigentlich jetzt die Bilanz nach 4 Jahren Biden-Präsidentschaft und 4 Jahren Biden-Administration? Biden, der Präsident, der ja dann im letzten Moment sozusagen doch nicht wieder für eine zweite Amtszeit angetreten ist.
Ja, bei dieser Bewertungsfrage stellt sich immer dann auch die Frage, woran misst man ihn denn? Also welche Maßstäbe legt man denn an? Und man könnte damit anfangen, wie zufrieden sind denn die Wählerinnen und Wähler mit ihm? Wie zufrieden sind sie gewesen, kurz bevor er als Kandidat zurückgetreten ist? Und da müsste man sagen, da stehen die Sterne sehr schlecht, respektive da ist die Bilanz sehr schlecht, weil er sogar unbeliebter ist, als es Trump war zum Ende seiner Amtszeit. Aber das wäre auch ein bisschen billig als Maßstab, weil man da eine Momentaufnahme nehmen würde, die der Ganzbilanz eigentlich nicht gerecht wird. Und von daher würde ich beliebt machen, dass man ihn an den Versprechungen, die er gemacht hat, messen würde, weil für diese wurde er ja auch gewählt. Er wurde natürlich auch gewählt, weil man gegen Trump gestimmt hat, aber er wurde mit einem bestimmten Programm angenommen, von dem man sagen muss, er hat überraschend viel umgesetzt. Und er hat in sehr vielen Dingen recht viel Erfolg gehabt, der sich nun allerdings einfach nicht übersetzen lässt in Wählerzufriedenheit. Also man beginnt damit, dass er ja eine verheerende Wirtschaftslage, eine verheerende Notsituation auch übernehmen musste, die Pandemie, die Covid-Pandemie scheint uns ja so weit weg, aber sie hat 1,1 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner das Leben gekostet und er musste da in Anführungsstrichen aufräumen, was ihm sehr gut gelang und er hat zahlreiche Projekte anreißen können in einer sehr schwierigen Situation im Kongress, um die Wirtschaft wieder zu beleben. Und wenn wir ganz nüchtern auf diese Wirtschaftsdaten schauen, dann passt eigentlich alles, mit Ausnahme der Inflationsrate, die einfach nach wie vor zu hoch ist. Die Menschen zahlen zu viel an der Supermarktkasse und das wird ihm am meisten angelastet. In der Außenpolitik ist die Bilanz ein bisschen durchzogen. Er hat einerseits zwar es geschafft, wieder Europa auf, sagen wir nicht gerade Kuschelkurs, aber man ist sich wieder freundlicher gesinnt und man ist auch konstruktiver im Umgang miteinander. Er hat die China-Linie Trumps weitergezogen, einfach in einer anderen Tonalität. Afghanistan, das scheint uns auch wieder sehr weit weg, das war eine Katastrophe. Aber insgesamt hat er auch die Ukraine-Antwort gut koordinieren können, was nun die größte Belastung aber ist für Kamala Harris als Kandidatin, die ja auch mit dem Biden-Record, mit der Biden-Bilanz antreten muss, obschon sie diese immer sehr weit von sich schiebt, ist der Nahe Osten. Also unter dem Strich eigentlich eine gute Bilanz, aber eine Bilanz, die so von den Wählern nicht gesehen wird, weil sie vor allem eines im Moment wahrnehmen, das ist einerseits die Situation an der Grenze und andererseits die Supermarktrechnung.
Möchten Sie etwas ergänzen?
Das war schon wahnsinnig umfassend. Ich bin mit allem eigentlich sehr einverstanden. Ich möchte vielleicht zur Außenpolitik noch etwas sagen. Ich hatte mir da vielleicht etwas mehr erhofft, weil er ist ja eigentlich von Haus aus ist der Außenpolitiker. Er war im Senat in sehr wichtigen Funktionen bei der Außenpolitik. Er ist wirklich ein Experte für Außenpolitik. Er sah sich aber natürlich auch mit einer wirklich dramatischen weltpolitischen Lage konfrontiert, die einfach jetzt noch, muss man sagen, unter dem Strich halt noch eigentlich dramatischer ist als vor 4 Jahren. Es ist schwer, ihm das anzulasten, weil die USA natürlich einfach über die letzten Jahrzehnte internationalen Status verloren haben, insbesondere nach dem Irakkrieg, nach dem Afghanistankrieg, wo er dann ja wirklich nur noch das Schlimmste, dann noch den schlimmen Schluss gewissermaßen erlebt hat oder überblickt hat und so. Die USA haben außenpolitisch enorm gelitten durch dieses Irak-Abenteuer von George W. Bush damals. Die Menschen sind erschöpft. Sie wollen keine Kriegseinsätze rund um die Welt. Und deshalb war Biden auch nicht so flexibel, oder? Er konnte nicht so viel erreichen. Und trotzdem muss man halt schon sagen, er war 4 Jahre jetzt Präsident in der wichtigsten Macht der demokratischen Welt und hinterlässt ja eine Welt, die ziemlich in einem schlimmen Zustand ist und ich finde es, wie gesagt, schwer, ihm das anzulassen, aber er ist halt doch auch mitverantwortlich als Präsident. Und vielleicht noch ganz kurz, Ukraine, oder? Bin ich halt sehr hin und her gerissen, hat er es sehr gut gemacht, ja, verglichen mit Trump wahrscheinlich schon, oder? War er viel proaktiver und hat die Ukraine unterstützt, aber er bremst im Moment wieder sehr stark, oder? Er hat ziemlich viel Respekt, vielleicht zu Recht vor Russland, vor einer Reaktion von Russland. Aber in der Ukraine sind viele etwas enttäuscht, oder? Dass jetzt in dieser ganz, ganz schwierigen Phase für die Ukraine die Amerikaner und eben vor allem Biden nicht ihnen mehr erlauben, amerikanische Waffen auf russischem Territorium aggressiver einzusetzen. Und da ist er sicherlich mitverantwortlich dafür.
Mhm. Emma Brinkmann, fragen wir doch Sie, wie Sie als Amerikanerin das erlebt haben. Sie waren ja die größte Zeit der Biden-Präsidentschaft in den USA. Sie haben dort miterlebt, wie die Politik funktioniert hat. Sie haben jetzt gesehen, der schweizerische Ausblick, es geht ganz schnell um Außenpolitik. Ja. Jetzt fragen wir Sie, wie Sie als junge Frau quasi diesen Präsidenten erlebt haben. Es war eigentlich Ihr erster Präsident, den Sie so bewusst erlebt haben, weil als Trump vorher Präsident war, haben Sie mir gesagt, waren Sie noch ein Kind eigentlich oder ein Teenie?
Ich kann mich immer noch auf Trump erinnern, aber
mehr an beiden. Ja.
Also, ja, zum Teil war das richtig, aber nicht ganz. Also ich bin schon, dass in Amerika, also Inflation und illegale Immigration, Grenzkontrolle, das ist schon ein sehr großes Problem. Mhm. Ja, was mit Ukraine was mit Ukraine umgeht. Ja, es ist schwierig, weil das liegt mehr am Kongress.
Am Kongress als am Präsident.
Und die beiden Parteien sind innerlich nicht immer einverständig. Mhm. Und deswegen ist es schwer zu sagen, er hat etwas gut oder Schlechtes gemacht, weil die Leute selbst in, die Bevölkerung selbst in Amerika finden das nicht einverständig. Mhm. Und ja, wie gesagt, zurzeit ist es Frage, schicken wir zu viel Geld zur Ukraine oder nicht genug?
Ja,
das ist eine große Frage. Und was mit Außenpolitik? Ja, Amerikaner sind nicht so viel, ich will nicht sagen, dass es egal ist, weil es ist nicht egal, aber es kommt nicht direkt an die Leute. Die Bevölkerung haben nicht so direkt eine Beziehung mit der Außenwelt. Also es gibt mehr Amerikaner ohne Pass, als mit. Und man kann sehen, dass das ganz wichtig ist, wenn man keinen Pass hat, wenn man den ganzen Leben nur in Amerika wohnt, dann kann man verstehen, dass wahrscheinlich etwas in Ukraine oder etwas in Europa nicht wirklich den Amerikanern beschäftigt.
Ja, selbstverständlich. Soweit können wir das, glaube ich, nachvollziehen. Aber trotzdem ist es natürlich so, eben aus dem Blick von außen, man nimmt die USA wahr als Macht, die eben ganz überall dabei ist, mitredet, und Sie als Amerikanerin sagen, das ist schon auch wichtig für die amerikanische Gesellschaft, aber es ist eben doch auch die Innenpolitik beschäftigt die Menschen mehr.
Die wohnen in den USA.
Ja.
Und deswegen ist Inflation und wahrscheinlich Grenzkontrolle, das sind wichtiger als was in Ukraine passiert.
Mhm. Und wie fällt Ihre persönliche Bilanz jetzt aus? Weil beide haben gesagt, eigentlich positiv mit einigen
Ja, wie gesagt, das ist schwierig, weil ich bin Amerikanerin und ich verstehe schon, dass die bisschen geärgert sind, dass die Tax Dollars geht zu einem anderen Land, die meisten keine Beziehung hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch in Europa gewohnt und ich weiß, wie wichtig es ist, keinen Krieg zu führen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich glaube, es ist schon, also er hat schon etwas Gutes gemacht mit Ukraine, dass er das wirklich am Anfang war es gut. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, er hat ein bisschen gebrennt, so ja, ein bisschen, jetzt ist er ein bisschen zurückgegangen irgendwie, was ich ganz eigentlich nicht fair finde, weil wenn man ein Problem lösen will, und einen Plan vorstellt, dann muss man diesen ganzen Plan machen. Man kann nicht einfach sagen, ja, das werden wir machen, und dann fängt man an und dann auf einmal bremst man. Das ist nicht fair für Ukraine und das ist nicht fair für die Amerikaner.
Ja, Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, es gibt ja nicht nur den Präsidenten, es gibt auch noch den Kongress. Und da möchte ich vielleicht Frau Brühwalder fragen, ob Sie da auch noch etwas zum Verhältnis der eben letzten beiden Präsidentschaft und den Mehrheiten im amerikanischen Parlament sagen können.
Also Emma Brinkmann hat das eigentlich sehr schön erläutert, dass der Präsident am Ende des Tages ohne den Kongress sehr wenig machen kann. Mhm. Und bei der Ukraine-Politik haben wir das eigentlich immer wieder gesehen, wie gerade in Zeiten der knappen Mehrheiten und in denen der Präsident auch mit der eigenen Partei immer wieder zu tun hatte. Also er hatte ja nicht nur mit den Republikanern zu kämpfen, sondern auch mit dem eigenen progressiven Lager, das immer wieder unzufrieden war, in allen möglichen Themen, dass er dann sehr schnell, dass seine Ideen und Vorstellungen, wie er Politik gestaltet, in Geiselhaft genommen werden können von Gruppen innerhalb des Kongresses, die diese nicht weiter bedienen wollen. Und gerade bei der Ukraine-Hilfe hat man ja gesehen, wie viele Republikaner das quasi zur Bedingung dann gemacht haben, dass die bedingungslose Israel-Hilfe dafür gewährleistet war und so weiter. Also der Präsident ist, auch wenn, Sie haben es sehr schön gesagt, Herr von Grünigen, es ist ja der Führer der freien Welt, so schauen wir immer wieder ins Weiße Haus, aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass er eingebunden ist in dieses berühmte System der Checks and Balances, das gerade in Zeiten eines polarisierten Parteiensystems sich oft eben selbst blockiert. Das hat ja auch sein Gutes phasenweise. Wir haben ja deswegen erlebt, dass 2016, als Trump gewählt wurde, man zuerst zwar Panik hatte, was er alles zerstören könne an Innovationen der Administration Obama, aber dann, als er dann tatsächlich in der Macht war und sogar eine Mehrheit hatte im Kongress, schaffte er es nicht, den Affordable Care Act auszuhebeln, weil er dann eben auch Opposition in der eigenen Partei wieder erlebte. Also kurz gesagt, der Präsident ist nur so mächtig wie seine Hausmacht im Kongress und wie gewogen ihm dann auch der Supreme Court je nachdem ist.
Ja, Sie haben ja jetzt auch schon den Kandidaten Trump erwähnt, der ja gleichzeitig auch der Vorgänger von Biden als Präsident ist. Und wir wissen ja alle, das Rennen hat vor einigen Monaten noch anders ausgeschaut. Wir haben uns alle auf ein völlig anderes Präsidentschaftsrennen eingestellt und quasi wirklich im allerletzten Moment fiel dann doch die Bewertung von Joe Biden oder seinem Umfeld, wie auch immer, dann so aus, dass er sich dann zurückgezogen hat, obwohl er sehr lange gesagt hat, er würde noch einmal antreten. Über die ganzen Strategien können wir jetzt nicht im Detail reden. Aber trotzdem, wir haben jetzt zwei Kandidierende. Wir haben zum einen die Demokratin Kamala Harris. Ich musste auch ein bisschen üben, bis ich den Namen richtig aussprechen konnte. Und ich höre immer noch viele, die es anders betonen. Aber wir haben so Videos geschaut, damit wir es richtig sagen. Ja, ja. Ich glaube, Ihr Gegenkandidat Trump hat Ihren Namen auch lange falsch ausgesprochen, mit Kamala oder so. Das ist nämlich falsch. Und er hat es dann auch irgendwann geübt. Und eben Donald Trump ist jetzt der wieder antretende Ex-Präsident. Thomas von Grüningen, Sie beschäftigen sich schon lange auch mit den Persönlichkeiten der Präsidentschaftskandidierenden und Präsidenten. Die USA, ein riesiges Land, über 330 Millionen Einwohner. Wir erwarten irgendwie, gerade auch, weil ja der Präsident oder die Präsidentin der USA der Leader der freien Welt sein soll, dass da nur Top-Leute überhaupt so weit kommen, um als Präsident oder Präsidentin anzutreten. Können Sie ein bisschen etwas sagen zu den jetzigen Kandidierenden, Ihren Leistungsausweisen, Ihrer Vergangenheit?
Also zu Trump könnte ich nicht ganz viel sagen. Ich möchte vor allem zu Kamala Harris etwas sagen. In meiner persönlichen Eindruck ist, dass sie etwas unterschätzt wird. Sie konnte sich nicht so profilieren als Vizepräsidentin, aber das ist eigentlich normal. Also das ist normal, ein undankbares Amt, wo man nicht so richtig keine Entscheidkompetenzen hat eigentlich. Meistens ein relativ undankbares Dossier noch bekommt. Migration war sie verantwortlich. Also sie war zwar nicht, wie es dann manchmal heißt, für den Schutz der Grenze verantwortlich, sondern für die Kontakte nach Zentralamerika, also eigentlich der Versuch, irgendwie die Migration zu begrenzen, dort, wo sie herkommt, hochkomplex, da kann man fast nichts einfach so auf die Schnelle verändern, weil viele dieser Länder einfach, ja, die Situation ist einfach ganz schwierig, oder, in Zentralamerika, in vielen Ländern. Mein Eindruck ist, dass sie deshalb etwas unterschätzt wird. Sie musste auch immer aufpassen, wie alle Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, dass man nicht illoyal ist, oder? Also wenn sie jetzt im Wahlkampf irgendwie etwas ganz anderes sagen würde, als Biden bisher vertreten hat, würde sie ihm in den Rücken fallen. Er ist noch Präsident, sie ist noch Vizepräsidentin. Ich habe sie vor allem kennengelernt, als ich Korrespondent war, war sie Senatorin noch. Und sie ist mir ein paar Mal aufgefallen als im Senat. Da hat sie sich einen Namen gemacht in diesen Hearings. Das ist so Kommissionshearings. Bei uns sind die geheim, oder? In den USA sind sie teilweise öffentlich. Als wirklich knallharte Befragerin, sehr faktengenau, oder? Sie hat sich sehr gut eingearbeitet, wusste genau, wo die Leute, die da befragt wurden, Experten oder andere Politiker oder Amtsvorsteher und so, wie sie wusste genau, wo sie fragen musste. Und von daher gut vorbereitet. Ich habe den Eindruck, sie ist nicht eine Ideologin, die wie soll ich sagen, irgendwie ganz links außen ist, so wie sie von den Republikanern dargestellt wird. Relativ pragmatisch, lösungsorientiert, smart. Also ich denke durchaus, dass sie, weil ihre Frage hat ja so ein bisschen angedeutet, was ist, haben die wirklich niemand Besseren und so. Ich denke, sie hat schon das Zeug, und auch, ich würde mal sagen, so die Ellenbogen, die sie ausfahren kann, um dieses Amt intelligent auszufüllen. Und bei Trump weiß ich jetzt gar nicht, wo man da anfangen soll, oder? Warum immer noch Trump? Das ist, da kann man Bücher schreiben drüber, oder? Können wir vielleicht noch später ein bisschen drüber reden, warum werden die Republikaner denn nicht los und die Welt und so, genau.
Fragen wir doch wieder Emma Brinkmann für ihren Blick. Oder Sie haben jetzt auch die beiden Kandidierenden. Trump kennen Sie bereits als Präsidentin und Kamala Harris kennen Sie vielleicht als Senatorin und als Vizepräsidentin ein bisschen besser. Wie bewerten Sie, wollen wir sagen, sagen Sie mal etwas zur Kandidatur der Vizepräsidentin.
Oh Gott. Ja, die jüngeren Leute kennen sie fast gar nicht. Also vor ein paar Monaten, also war es Biden und auf einmal über Nacht war es Kamala. Und jetzt müssen wir halt lernen, wer sie überhaupt ist, was sie gemacht hat, was sie machen will. Und das ist ganz ein bisschen stressig, finde ich, für die jüngeren Leute, weil jetzt müssen wir einen ganz neuen Kandidat lernen in ein paar Monaten und dann entscheiden, ob wir die mögen oder nicht. Also, ja, ich kenne mich nicht so aus mit Kamala. Ich kenne mich aus mit Biden. Kamala ist einfach neu. Das kann ich nur sagen, sie ist neu. Und deswegen ist es ein bisschen... Ja, wie gesagt, nicht kompliziert, aber ein bisschen stressiger, ein bisschen schwerer.
Weil sie in kurzer Zeit sich eigentlich jetzt sehr viel aneignen müssen.
Und wie gesagt, sie ist nicht, sie hat nicht sie hat nicht die gleiche Meinung Biden, aber wie gesagt, sie kann nicht komplett gegen Biden gehen, weil sie immer noch
Weil sie seine Vize ist.
Genau. Ja. Und deswegen ist es wirklich schwer zu wissen, was steht sie eigentlich für? Also was ist ihr Plan sozusagen?
Ja, das finde ich interessant, was Sie gesagt haben. Also zwei Dinge. Zum einen eben, sie ist die Vizepräsidentin und wir kennen sie ja eigentlich gar nicht. Da haben Sie ein schönes Zitat im Vorgespräch gesagt über die Rolle des, glaube ich, ersten Vizepräsidentin, oder? Der gesagt hat, ich bin nichts, aber ich könnte alles sein.
Ja, John Adams.
Genau. Und dann haben Sie auch gesagt, Sie müssen entscheiden, ob Sie die Person mögen. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht können Sie da etwas dazu sagen, dass auch das, diese Bindung, die man aufbaut für die amerikanischen Wählerinnen und Wähler, sehr wichtig ist.
Also ich finde das auch sehr schön, wie Sie das geschildert haben, eben wie abrupt dieser Wechsel war und dass eben eine Person, die im Schatten sein musste, amtsbedingt und zu der man daher nicht die gleiche emotionale Beziehung auch wie zum Präsidenten entwickelt hat, und man dann in diesem Galopp eigentlich dann durchgepeitscht wird, auf Begeisterung getrimmt wird von der Partei und teilweise auch von den Medien. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie Sie das dargestellt haben, weil es ist tatsächlich so, eine Präsidentschaftswahl ist nicht nur eine Sache, die man mit dem Kopf entscheidet als Wähler, sondern da ist auch sehr viel Bauch und Herz dabei. Wir Schweizer sind da eigentlich nicht viel anders. Wir entscheiden auch ein bisschen auf Sympathie, aber wir tun das weniger offenkundig. Und wir sind uns auch nicht so, wir legen keine Symbolkraft in ein Amt. Und der Präsident ist nun mal nicht einfach nur Chef einer Exekutive, er ist eben auch Staatsoberhaupt. Er verkörpert die Nation. Er soll einen gemeinsamen Willen verkörpern. Er ist First Citizen, sagt man auch. Also er ist das Vorbild für die Amerikanerinnen und Amerikaner. Sie können in jedem Buchladen Dutzende von Büchlein für Kinder zum Präsidenten, auch Kamala Harris gibt es mittlerweile, Golden Books für Kinder, lesen, wo man lernt, wie beispielsweise Joe Biden sein Stottern überwunden hat als junges Kind und wieder einem das inspirieren kann. Und wenn Joe Präsident werden kann, dann kannst du das auch. Also diese Rolle ist unglaublich aufgeladen, eben auch emotional. Es gibt so diesen Begriff der Zivilreligion, der auf die amerikanische Politik oft angewandt wird, dass eben der Präsident auch so der Hüter der Rituale der Demokratie ist. Und da kommt halt ganz viel dazu. Und da muss man sich vorstellen, man hat angefangen, sich vorzustellen, wie ist das, wenn Präsident Biden das weitermacht? Kann ich mir ihn vorstellen, wie er da die Hand auf die Verfassung und die Bibel legt und den Amtseid legt? Und jetzt kommt da plötzlich jemand. Und dann wird mir zwar gesagt, Camelot, es ist das neue Camelot, war eine Bezeichnung für die Präsidentschaft von John F. Kennedy. Und jetzt haben wir eben Kamalot. Und wir sollen begeistert sein, aber vielleicht geht es eben arg schnell. Aber sie ist ja auch sehr bemüht, eben auch junge Wähler und gerade auch junge Frauen zu adressieren. Sie war ja jetzt auch in diesem Podcast Call Her Daddy und will zu Joe Rogan of all people in dem Podcast, der eher eigentlich so für die Bros, für die jungen Männer ist. Also sie bemüht sich, dass man sie kennenlernt.
Ja, dem ist wenig beizufügen. Ich fand es sehr spannend, was Emma gesagt hat, oder? Es ist fast ein Betrug an der Wählerschaft, oder? Dass man im letzten Moment noch Kandidatin, Kandidat ersetzt. Es ist schon eine unglaublich spezielle Situation. Ich finde auch, dass sie es clever macht. Sie macht es sehr gut. Ich war überrascht, oder? Wie schnell sie diesen Switch umgelegt hat und doch relativ erfolgreich die Menschen eben emotional gepackt hat. Das ist dir, glaube ich, gut gelungen.
Aber
habe
eben
ich
nicht
den
alle.
Eindruck. Aber eben, eben. Und die Frage ist, die zweite Stufe nach der Emotion, wenn man genauer wissen möchte, wer ist sie wirklich und was für eine Politik will sie machen. Ich glaube, das ist dir noch nicht so gelungen. Ist auch sehr wenig Zeit. Sie steht auch unter Druck. Und das ist eine anspruchsvolle Situation. Und jetzt, wie wir sehen, oder jetzt ist der Moment, wo die Leute bereits wählen. Also das ging schon wahnsinnig schnell.
Aber darf ich etwas
sagen? Ja, sicher.
Aber also es stimmt schon, sie hat das sehr gut geschafft, in diesen General Election Modus zu schalten. Aber man merkt ihr schon an, dass sie nicht diese Erfahrung hat von den Vorwahlen, wo man sich eben emanzipieren muss als Kandidat. Al Gore, den Sie ja begleitet haben, quasi als Austauschstudent, der musste das, als er aus dem Schatten von Bill Clinton austrat, musste er sich definieren in den Vorwahlen und sagen, warum er jetzt der unvermeidbare Nachfolger sein soll für die Demokraten. Und sie hat ja wirklich diese Momente, wo sie jetzt auch in dieser Talkshow The View war sie letztens. Also es ist auch sehr lustig, welche Art von Medien gerade bespielt werden. Und da wurde sie direkt gefragt, was hätte sie denn anders gemacht als Joe Biden? Und das ist wirklich die Krux, sie muss auf diesem Record aufbauen und sie ist Teil dieses Records, aber sie müsste sich auch emanzipieren in einer Weise, ohne dass sie jetzt quasi mit der Loyalität, also einen Loyalitätsbruch begeht. Und da hat sie große Mühe, auch hat sie große Mühe, manchmal konkreter zu werden. Manche sagen, das ist auch ganz gut so, weil Details, das lädt dann zum Nachfragen und Nachprüfen und so weiter ein. Und andere sagen wieder, nein, wir wollen eigentlich wissen, was sie machen möchte und wie das funktionieren soll. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, von wegen Top-Leute sind gefragt. Wenn man sich eben das Spiel dann so anschaut und wie viele verschiedene Ansprüche auf so einen Kandidaten niederprasseln, das sind schon Top-Leute. Das ist ein Höllenjob, den die da machen müssen. Und so viele, vielen dienen
doch,
zu können.
Auch wieder nicht.
Ja.
Ja, etwas hat mich eben doch, das beschäftigt mich, was Sie gesagt haben vorher, Emma Brinkmann. Sie haben gesagt, es ist für Sie jetzt stressig, sich zu informieren und da herauszufinden, wer diese Kandidatin überhaupt ist. Hätten Sie es dann tatsächlich weniger stressig, entspannter gefunden, wenn jetzt Joe Biden noch einmal angetreten wäre? Wäre das für Sie irgendwie einfacher gewesen, sich da zurechtzufinden?
Ja, ganz ehrlich, ja. Weil er hat sein Plattform, er hat seinen Plan und er hat wirklich echte Beispiele. Ich kann immer sagen, okay, ich lese das jetzt. Er hat gesagt, er will das machen, hat er gar nicht gemacht. Er will das machen, hat er schon gemacht. Er hat Geschichte und sie hat keine Geschichte noch. Ihre Record zu sagen, ist Bidens Record. Und deswegen, wie gesagt, ist es wirklich schwierig, so einen neuen irgendwie individuelle Bild von ihr zu machen. Und ich finde auch den Weg, also jetzt komme ich wieder zum Medien und sozialen Medien, aber den Weg, wie sie das macht, sie muss eigentlich Informationen wirklich, wirklich schnell, wirklich schnell den Leuten geben, weil es geht schnell. Sie hat keine Zeit,
ja. Es muss schnell gehen.
Und deswegen ist es wirklich anders, weil zum Beispiel jetzt, ich finde, die jüngere Generation bekommt ihre Informationen von TikTok und Social Medien. Und das ist nicht das Gleiche, als wirklich einen geschriebenen Plattform zu haben. Und sie hat doch sie hat schon eine Plattform. Aber ich finde, jetzt, weil sie so viele Informationen auf den sozialen Medien postet, viele Leute schauen nur auf das und nicht wirklich auf ihre wirklich geschriebenen Sachen. Und ich finde es eigentlich ganz gefährlich, weil dann macht man nicht genug Research. Und das finde ich irgendwie ganz stressig.
Für Sie persönlich, für andere Amerikaner
und Amerikaner auch? Ja, andere. Und
Ihre?
Ich sehe halt, eine meiner Freundin sagt einfach, oh, sie hat einen Meme gepostet, okay, ich wähle für sie. Und das ist für mich wirklich gefährlich und das macht mich Angst, weil, okay, sie hat doch einen Meme gepostet, aber kennst du dich aus mit ihr? Gar nicht. Und das ist für mich gefährlich, weil man kann das auch mit Trump machen. Man kann einfach ein Meme von Trump sehen und dann sagen, okay, ich wähle jetzt für Trump. Mhm. Und das finde ich nicht ganz eine gute demokratische Wahl, weil es geht nicht um den Informationen und den wirklich Plan von diesen Kandidaten, sondern ihren Online-Präsenz. Und das ist, wie gesagt, nicht immer die Wahrheit.
Ja, keineswegs. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, darüber sollten wir sowieso noch ein bisschen sprechen. Sie haben ja in den USA eben die Möglichkeit, den Präsidenten aus der Partei A oder aus der Partei B zu wählen, sonst Sie können Ihre Stimme verschenken sozusagen ins Nichts, aber das machen Sie wohl nicht. Ja, und wie wir ja jetzt wissen, seit einiger Zeit die USA, es ist eben, was Sie vorher gesagt haben, Frau Brühwiler, der Präsident steht für die ganze Gesellschaft, für alle Amerikaner, er sollte zusammenhalten, er sollte der Wächter der amerikanischen Demokratie sein, aber wir wissen ja, die amerikanische Gesellschaft ist extrem polarisiert, also auch wenn wir das anschauen, wie die Parteienstärken sich aufteilen zwischen den Staaten, wir sprechen von zwei fast gleich großen politischen Lagern und folglich auch von einer Art Krise der Demokratie in den USA. Teilen Sie diese Kurzzusammenfassung oder würden
nicht
Sie das
in ganz dunklen Schattierungen, ehrlich gesagt. Weil es ist schon so, das politische System ist polarisiert. Wenn man das Wahlverhalten der Kongressmitglieder sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus anschaut, dann hat man ein wunderbares zweihöckriges Kamel der zwei Lager, die sich nicht mehr viel zu sagen haben, außer es geht um China zum Beispiel. Dann ist man sehr schnell sehr geeint.
Gemeinsamer Feind.
Genau. Oder dann eben Unterstützung für Israel, da findet man sich dann auch wieder. Also in außenpolitischen Fragen ist man erstaunlich einig und neuerdings auch, was das außenpolitische und das außenwirtschaftliche Toolkit anbetrifft, ist man ähnlich protektionistisch veranlagt mittlerweile. Aber tatsächlich, man hat diese zwei Lager. Wenn es um die Wähler selbst geht, dann ist es ein bisschen komplizierter, weil einerseits haben wir tatsächlich Daten, die belegen, dass die Amerikaner unter einer sogenannten affektiven Polarisierung leiden, also dass sich Demokraten und Republikaner eigentlich nicht mehr einfach als Menschen mit unterschiedlichen Ideologien und unterschiedlichen Meinungen anschauen, sondern dass man einander negative Charaktereigenschaften aufgrund des Wahlverhaltens zuschreibt. Allerdings ist es auch so, dass der Anteil von Amerikanern, die sich weder mit der einen noch der anderen Partei identifizieren, stetig steigt. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile bei irgendwie 44%, die eigentlich unabhängig sind und die zwar dann eben in den Wahlen sich einsortieren müssen, nolens volens, aber die dem Ganzen nicht gleich aufgeladen entgegenstehen. Und das entsprechend auch viel von dieser Polarisierung, sogenannte falsche Polarisierung ist, die aber genauso gefährlich ist natürlich.
Sie waren ja auch in den USA, als man vermehrt eben über diese gesellschaftlichen Spaltungen hat angefangen zu reden, zu berichten. Können Sie da auch ein bisschen etwas aus Ihrer Erfahrung in der damaligen Zeit erzählen?
Also ich habe es natürlich sehr stark erlebt, auch an Parteiveranstaltungen und so und auch in Interviews, wie viel Hass da doch da ist, zumindest bei den Kernteams, wenn ich jetzt mal so sagen kann, bei den Trump-Anhängern, wie stark die wirklich die Demokraten hassen. Ich denke auch, es gibt eine breite Mittelschicht, die das nicht betrifft. Ich habe den Eindruck, es hat sich viel verändert in den USA in der Ära Clinton, das ist ein bisschen lange her. Aber in dieser Zeit haben die Republikaner eigentlich beschlossen, unter der Führung von Newt Gingrich, der war damals Anführer der Republikanischen Partei im Kongress, eine ganz harte neue Linie zu fahren, also eigentlich zu sagen, wir betiteln die Demokraten nicht mehr einfach als unser politischer Gegner, sondern als unsere Feinde, als Staatsfeinde, als Gegner des Staates. Und das wurde dann auch auf den Medien so kolportiert, Fox News und so, also die Demokraten, das sind einfach, das sind Tiere, das sind fürchterliche Menschen und so. Das war eine, da war eine, in meiner Interpretation eine klare Strategie dahinter, weil man das Gefühl hatte bei den Republikanern, man gewinnt sonst im Repräsentantenhaus keine Mehrheiten mehr. Und das über die Jahrzehnte hat sich das aus meiner Sicht einfach verstärkt, oder, dass diese. Und ich finde, da kann man schon der Republikanischen Partei die Schuld geben, wirklich einseitig, dass auf der Seite einfach alles viel stärker radikalisiert wurde, aus politischem Kalkül, mit Unterstützung der Medien und sehr clever umgesetzt. Also wirklich auf allen Kanälen, das sind immer die gleichen Sprüche und das mit den, wenn man das so einmal hört, ich habe das damals als Student so zum ersten Mal so ein bisschen gehört auf Fox News und gedacht, ja, das ist irgendwie Freakshow, oder? Aber wenn man dann viele Jahre das immer wieder gehört und repetiert und dann stößt es noch auf ein gewisses Fundament, weil gewisse Ressentiments da sind in Teilen der Bevölkerung, viele Weiße, die zum Beispiel nicht mehr zufrieden sind oder die Religion spielt auch eine wichtige Rolle. Es gibt viele Christen in den USA, die sich bedroht fühlen. Dann hört man jeden Tag auf Fox News oder auf dem konservativen Radio, oder es gibt einen Krieg gegen Weihnachten, the War on Christmas, oder das Christentum wird bedroht von diesen bösen Demokraten und so. Und die, gerade viele Christen, evangelikale Christen vor allem, die fühlen sich einfach bedroht, auch durch die Demokratie, dass sie das Gefühl haben, Gott und Jesus und so werden nicht mehr, können sich nicht mehr durchsetzen da in diesem Land und so. Und das führt zu enormen Spannungen in diesem Land, die sich dann eben entladen können im Moment. Ich glaube schon, dass die Demokratie im Moment noch funktioniert. Es gibt noch Checks and Balances, es gibt noch Gerichte, aber es ist einfach sehr angespannt im Moment.
Allerdings muss man sagen, diese Polarisierung hat schon weit vor Clinton eingesetzt. Also man sieht, diese Kamelhöcker bilden sich ab den 70ern heraus und viele der Themen, die jetzt immer noch beackert werden als Kulturkampfthemen, die waren schon. Es gibt diesen wunderbaren Satz von einem Soziologen, tell me what you think about the 60s and I tell you where you stand politically. Mm-hmm. Und das passt immer noch wunderbar. Von daher ist in den 90ern hat vor allem die Tonalität und die Taktik angefangen, sehr, sehr durchexerziert zu werden. Aber angelegt war das eigentlich schon vorher. Man sieht auch bei Sonny Ronald Reagan, dass das viele, viele Stereotype bedient wurden, während dann auf der anderen Seite ein Narrativ über Amerika angelegt wurde, das dann eben diese Ängste auch hervorgebracht hat. Also es ist ja auch immer eine Frage der Aktio Reaktio. Das kommt nicht aus dem Nichts. Und ich glaube, wir vergessen immer wieder, wie anders die amerikanische Gesellschaft ist gegenüber dem säkularisierten Europa, also dem, sagen wir, dem säkularisierten Teil Europas, weil
Sie haben das so ein bisschen mit einer wunderbaren Ironie formuliert, wie diese Ängste der Christen eine Rolle spielen. Aber man muss ganz nüchtern sagen, Amerika ist bezüglich der Religiosität näher an Ländern wie Rumänien oder Bulgarien als an der Schweiz. Und das bedeutet, man hat mit einer anderen Kultur es zu tun, wo dann halt auch andere Erklärungsmuster bedient werden müssen und andere Narrative auch ziehen.
Ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage, die uns interessiert. Was Sie, Emma Brinkmann, dazu sagen, weil Sie waren natürlich noch nicht auf der Welt, als diese früheren Präsidenten an der Macht waren. Und ich denke, bei Obama waren Sie ein kleines Kind, oder? Und seither nehmen wir ja durchaus, also in der empirischen Politikwissenschaft, schon eine klare Zunahme auch der ganzen Polarisierung war. Können Sie uns ein bisschen etwas erzählen? Vor allem, Sie haben ja eben interessanterweise jetzt Ihre Familie in einer Blue City, wie Sie gesagt haben, inmitten eines Red States. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, wie das für Sie ist?
Als erstes möchte ich sagen, es ist nicht so extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf beiden Seiten habe ich gefunden, dass es wirklich extrem ist, weil zum Beispiel gestern Abend habe ich Fox News geschaut, 10 Minuten, und dann
MSNBC.
Ich habe Fox News und dann gleich, also nach einer Sekunde habe ich CNN geschaut. Und man kann sehen, dass beide irgendwie ein bisschen aggressiv sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Medien ist wirklich dramatisiert und ist wirklich sensational geworden. Irgendwie ist es kein... Ich schaue CNN, um etwas zu wissen, und dann sehe ich einfach, wie die rumschreien über Trump, und dann schaue ich auf Fox News und dann sehe ich irgendwas, keine Ahnung, eine Demokratin hat einen Puppy gekickt oder keine Ahnung was. Also es ist wirklich, man kann das nicht ernst nehmen auf beide Seiten. Dann denkt man, okay, ja, was ist denn, sind Republikaner evil oder sind Demokraten evil? Sind die beide evil? Keine Ahnung. Also gibt es Hoffnung, irgendwelchen Hoffnung für die beiden Seiten? Und ich habe herausgefunden, also in einem blauen City, wie gesagt, in einem Red State, die Leute haben nicht so viel Hass, wie die Medien sagt. Die Medien hat vorgestellt, ein Republikaner kann nicht in einem gleichen Zimmer sein wie einen Demokraten. Und ich finde das stimmt gar nicht, weil ich wohne in einem Red State, in einem blauen City, und da kann man gar nicht wissen, außerdem man eine Flagge hat oder keine Ahnung, aber eigentlich kann man nicht sehen, ob du ein Republikaner oder ein Demokraten bist. Und die sind in den gleichen Zimmer, die sind in den gleichen Schulen, gleichen Kirchen, gleichen Restaurant, also es funktioniert doch. Und ich finde, die Politiker sind irgendwie die sind irgendwie schon extrem und schon wirklich beschäftigt. Aber ich war in Washington D.C. und ich habe gesehen, in einem Meeting gesitzt, und ich habe gesehen, die haben geschrien und gestritten und ich hasse dich, du bist dumm, das. Und auf einmal war dieses Meeting vorbei. Ganz fertig, vorbei, und dann haben die auf Kaffee gegangen. Also ich kann das nicht wahren, ich kann es nicht ernst nehmen, wenn die auf dem Fernseher sagt, ich hasse den und ich hasse den und die sind dumm, die machen, das macht keinen Sinn, die haben keinen Kopf.
Und kaum ist die Kamera aus und die Sitzung offiziell vorbei.
Na, ihre Office ist neben denen. Also ja. Du wohnst neben diesem Mensch. Ich wahrscheinlich gibt es schon ein paar Leute, die wirklich nicht ins Augen schauen können. Aber am meisten, man muss lernen, irgendwie in diese Situation zu leben. Weil man kann nicht jeden Tag, wenn man einen Republikaner oder einen Demokraten sieht, man kann nicht jeden Tag einfach den hassen. Es ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, die Amerikaner, die Wähler, die haben ihre eigenen Probleme. Und es ist wirklich nicht so wichtig, was meine Nachbar denkt, sondern was meine um meine Familie geht und was kann ich machen, da meine Kinder und meine Eltern, keine Ahnung, dass die ein gutes Leben haben. Mein Nachbar kann wählen, wie er will. Außerdem, die machen wirklich Proteste in den Straßen, dann, das ist anders. Aber in den eigenen Häusern, Amerikanern, es juckt ihnen nicht. Mhm. Die haben den eigenen Leben und wieso sollen die streiten? Außerdem, wenn die dann auf Fox News und auf CNN anschauen, dann streiten die. Aber die gehen dann, wenn das Kamera auf ist, dann gehen die auf den Coffee. Also irgendwie ist es ein bisschen nicht Realität.
Ja, es sind interessante Beobachtungen, die Sie hier geschildert haben. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, was wir gleich besprechen wollen. Allerdings muss man ja auch sagen, in unserer Gesellschaft, wir sind ja auch vielleicht ein bisschen auf diesem Weg. Also nur ganz kurz, ich war vor 2 Wochen mit meinen Studierenden im Bundeshaus, gleich um die Ecke. Und wir haben da einer Debatte beigewohnt und danach habe ich mit meinen Studierenden ein bisschen darüber gesprochen. Wie habt ihr das gefunden? Was ist euch aufgefallen? Und das Erste, was jemand gesagt hat, ist, ja, ich habe den Cedric Wermuth, das ist der Präsident der Sozialdemokratischen Partei, und den Marcel Dettling zusammen gesehen, das ist der Präsident der SVP, der Partei hier am rechten Rand, während die anderen auf dem linken Rand sind. Und die haben zusammen gelacht, die hatten das lustig. Das hätte ich niemals geglaubt, weil für junge Leute, die eben diese beiden Personen nur aus dem Fernsehen kennen, wie sie sich eben in politischen Debatten sehr hart angreifen, ist es dann wirklich sehr erstaunlich, wenn man die quasi privat sieht auf der Treppe im Bundeshaus, wie die zusammen so Witze machen. Und sicher eine gute Beobachtung, die Sie jetzt hier geschildert haben.
Und ich wollte auch etwas anders sagen. Also Sie haben gesagt, dass wegen der Religion wegen der Religion ist es wirklich, dass die Leute dann streiten wegen Religion oder irgendwie so. Und ich wollte sagen, ich habe auch in Bayern gelebt und ich habe religiös. Ich habe in Bayern gewohnt während Merkel, also Angela Merkel, und ich habe gesehen, also beobachtet, dass es eigentlich auch in Deutschland geht. Also ich finde es nicht nur in Amerika, dass die wirklich Christen sind und deswegen sind die irgendwie crazy Trump-Fans und keine Ahnung, they're trying to throw away God, weil das habe ich auch in Deutschland gesehen. Also es ist nicht so isoliert, wie man denkt. Und ich glaube, das ist wegen den Medien, weil die Medien zeigt nicht, wie man in Bayern irgendwelchen Bumper-Stickers von Angela Merkel gemacht hat und Greta, sondern die zeigen Trump und, keine Ahnung, Trump und Biden zum Beispiel. Ich finde, dass das, weil Amerika so einen großen Sensation bekommen ist,
ja, so viel Aufmerksamkeit.
Es wird wirklich Entertainment für alle in Europa. Ja. Ich finde das wirklich irgendwie nicht, dass die das nicht ernst nehmen, sondern ich glaube, für Europäer ist es mehr als Fernsehen und Reality-TV irgendwie.
Für amerikanische Politik.
Ja.
Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Das wollten wir natürlich sowieso noch besprechen. Dann darf ich zuerst Thomas von Grünigen das Wort geben, weil das beschäftigt Sie auch sehr, die amerikanischen Medien.
Darf ich noch ganz kurz einfach etwas sagen zur Religion? Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den europäischen, europäische Ausprägung des Christentums, die eigentlich die Trennung von Staat und Religion akzeptiert. Natürlich gibt es da auch verschiedene Strömungen und Bayern ist sicherlich eher, sagen wir, ja, Richtung ein bisschen USA. Und es gibt aber in den USA einen Teil der christlich-evangelikalen Strömung, die zu unterscheiden ist von der reformierten Kirche in der Schweiz. Dort stelle ich schon aufgrund vieler eigener Erfahrungen, ich war an Predigten, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, stelle ich schon eine gewisse Demokratiefeindlichkeit fest in Teilen der evangelikalen Bewegung, dass Leute sagen, was bringt uns die Demokratie, wenn sie Gottes Wort nicht respektiert oder nicht durchsetzt. Also und die sind sehr stark angeheizt eben auch von den Medien. Das betrifft, wie so oft in den USA, eben nicht die ganze Gesellschaft, das betrifft nicht alle Evangelikalen, muss man ganz sicher sagen, aber es gibt diese Strömung, sie hat sich auch vermischt, eben im Trump-Lager zu seinem christlichen Nationalismus, ist, glaube ich, ein umstrittener Begriff, aber man merkt schon so, bei der Stürmung des Kapitols hatten viele so Jesus-Kreuze und so, hatten das Gefühl, sie machen Gottes Werk da. Das sind natürlich die Extremsten, oder? Und in einem Land von 330 Millionen Menschen gibt es halt alles Mögliche und da hat man die Schlimmsten gesehen. Aber das ist, fußt ein bisschen aus meiner Sicht auf Teilen der evangelikalen Bewegung in den USA, die schon aus meiner Sicht radikale Züge hat.
Gut, dass religiöse Fanatiker vielleicht besser nicht Politik machen sollten, egal welcher Religion sie anhängen, das sieht man ja auch an anderen Beispielen aktuell.
Bitte, ich möchte nur sagen, also einfach zur Erinnerung, Amerika kennt eine viel klarere Trennung zwischen Kirche und Staat. Also da gibt es keinen Staat, der die Kirchensteuer einzieht, auch von denen, auch von Firmen beispielsweise. Und da gibt es keine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft, sondern wir können auch eine Kirche aufmachen, wenn wir Lust dazu haben und niemand kann uns da dafür belangen. Also von daher möchte ich schon relativieren, von wegen die Akzeptanz der Trennung von Kirche und Staat geht viel weiter. Aber es gibt natürlich Kreise, die sagen, auch wenn die Founding Fathers, die Gründungsväter dieses First Amendment eingebracht haben im Grundrechtekatalog, dass man ja niemals hätte Gott aus dem öffentlichen Leben verbannen sollen. Und da gibt es aber eine viel klarere Tendenz, dagegen zu arbeiten, die sich jetzt nicht in evangelikalen Kirchen versteckt, sondern einerseits im Supreme Court, wo wir seit den 80er Jahren eine Tendenz haben, dass gerade die Förderung von christlichen Glaubensinhalten sehr viel stärker wieder akzeptiert wird. Und andererseits bei den Katholiken, weil das postliberale Lager, dem auch ein gewisser J.D. Vance angehört, das ist katholisch geprägt. Und deren Idealpräsident ist Orban. Also das wäre so jemand, den Sie sich vorstellen können. Also von wegen, nicht alles, was aus der evangelikalen Ecke kommt, ist problematisch, respektive Probleme gibt es auch andernorts.
Nicht alles auf jeden Fall, aber es, naja, gut.
Aber auch da haben ja wiederum die Medien eine wichtige Rolle, weil sie transportieren ja auch deren Botschaften überall hin. Und dazu wollten sie ja unbedingt auch noch sich äußern, oder, zur Entwicklung der amerikanischen Medien. Genau,
gewisse Sachen habe ich ja schon gesagt, oder eben dieses War on Christmas und diese, wie ich es damals empfunden habe, Freakshow. Ich war damals Student im Jahr 2000 und war zum ersten Mal, das Internet war noch nicht so verbreitet, oder? Ich wusste noch nicht so genau, wie die amerikanische Medienszene aussieht. Man konnte das noch nicht überall schauen. Und habe dann mit meinen Roommates, zwei Amerikanern, mit denen ich zusammengelebt habe, die haben mir dann zum ersten Mal so Fox News, sie haben mich gezwungen, mal ein paar Minuten Fox News zu schauen. Und ich habe es wirklich fast nicht geglaubt, oder? Ich habe gedacht, das sind, also ich sage jetzt auch als Student, habe ich gesagt, in diesem Marsmenschen ist das real, was die machen und glauben das die Menschen auch, oder? Es wäre falsch, die amerikanische Medienszene auf Fox News versus CNN zu reduzieren, weil das sind auch ein Stück weit Spartensender. Und trotzdem muss ich sagen, oder? Ich habe dann oft, als ich dann als Korrespondent durchs Land gereist bin, habe ich dann gemerkt, wenn man da irgendwo außerhalb der Städte in ein Hotel eincheckt, dann läuft in der Hotellobby läuft Fox News. Oder? Das ist schon der Haussender von vielen Menschen dort. Und ich habe schon den Eindruck, dass das, und auch das, was Emma beschrieben hat, oder? Das ist diese, ja, es ist irgendwie, wenn man Journalismus ernst nimmt, bin ich häufig sehr unzufrieden mit dem, was ich sehe. Eben auch nicht nur Fox News, sondern eben auch CNN, MSNBC ist zum Teil sehr, meiner Meinung nach, sehr einseitig. Ich bin da auch etwas parteiisch als SRG-Mensch, oder? Ein öffentlich-rechtlicher Sender, finde ich, tut, ich bin parteiisch, klar, aber ich finde, tut einer Demokratie gut, oder? Wir haben eine Aufsicht, also wer jetzt unzufrieden ist mit SRF, der kann sich beschweren und dann wird das verhandelt und so. Wir haben einen Auftrag der Bevölkerung und den führen wir vielleicht in den Augen der einen besser aus, in den Augen anderer weniger. Und in den USA fehlt so etwas weitgehend. Es gibt einen Fernsehsender, der heißt PBS, macht viele hervorragende, sehr vergleichsweise nüchterne News, aber ich weiß nicht genau, wie die Quoten sind, ich glaube, es sind so 1-2%, oder? Die machen jeden Tag eine wunderbare News-Sendung, sachlich, nüchtern, erklären beide Seiten, Fakten und so, aber es wird einfach nicht so geschaut, oder? Weil es nicht, die haben auch nicht die gleichen Mittel, um ein Vollprogramm zu machen, das die Millionen anspricht, oder? Also ja, ich finde es eine schwierige Medienszene. Ich bin zum Teil auch ein bisschen enttäuscht von langjährigen Traditionsmedien, wie der New York Times zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, viele Medien haben so immer mehr angefangen, sich müssen sich einreihen. New York Times gab es eine Kontroverse, dass sie kritisiert wurden von Lesern, weil ein konservativer Kommentator einen Gastkommentar gemacht hat, der den Lesern nicht gepasst hat. Dann hat sich die New York Times dieser Kritik angepasst, statt zu sagen, hey doch, es ist wichtig, oder? Es ist wichtig, die andere Seite zu hören. Also, dass man die Medien dort immer mehr so einteilen kann, zum Teil auch aufgrund von Medienmogulen, die da, Murdoch und so, die da wirken, ist bedenklich. Andererseits, noch ganz kurz, noch zum Schluss, muss man auch sagen, es gab es eigentlich auch schon immer in den USA und auch weltweit, oder? Also, gibt es eine Geschichte der parteiischen Presse zum Beispiel. Das ist auch kein neues Phänomen. Ich glaube, es wurde perfektioniert in den letzten Jahren, weil man immer besser erforscht hat, wie reagieren Menschen auf gewisse Medieninhalte, was muss man ihnen bringen. Sozialen Medien geben den Vorteil, man sieht sofort, bleiben die Leute dran, oder? Und dann füttert man ihnen immer noch mehr. Und man ist sehr clever geworden, das auszunutzen, den Effekt auszunutzen, dass Menschen gerne in den Medien lieber das hören, was sie bestätigt in ihren Meinungen, oder? Confirmation Bias, man will das hören, was einen bestätigt, und das hat man halt auf Fox News oder auf MSNBC, und das gibt so einen vicious circle, oder, wo man einfach immer nur das hört, was man gerne hören will. Das ist sehr gefährlich, finde ich.
Frau Brüweller, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind auch nicht gerade glücklich mit der aktuellen Medienszene, aber eher mit den quasi altehrwürdigen amerikanischen Zeitungstiteln.
Ja, ich sehe es natürlich halt aus der Konsumentinnensicht, also weil ich da morgens meine Zeitungs-Apps aufmache und dann sagt mir die Washington Post immer zuerst, Democracy dies in darkness und so, okay. Und jetzt kommt das Licht, und das Licht ist aber manchmal etwas arg unterbelichtet. Also ich finde, das sind großartige Zeitungen, die New York Times und die Washington Post haben wunderbare Inhalte, auch nach wie vor konservative Kolumnisten, die zu Wort kommen und die recht große Freiheit genießen, aber gleichzeitig merkt man, dass so diese Kritikfunktion sehr einseitig ausgeübt wird. Also da muss man sich dann auch nicht wundern, dass junge Leserinnen gar nicht erst nach der Zeitung greifen wollen, weil sie eigentlich nur eine einseitige Berichterstattung sind. Also gerade zu Kamala Harris wurde man fast schon getrimmt auf eine gewisse Begeisterungshaltung von diversen Medien, die uns allen gesagt haben, wie toll sie doch ist, und es wurde nie auch nur ein Mühe an Kritik geäußert, ob schon es jede Menge zu kritisieren gäbe, ohne dass man ihrer Statur Abbruch tun würde, zumal man ja bei Donald Trump ohnehin sehr wenig Positives zu lesen bekommt in diesen Zeitungen. Von daher, und gleichzeitig finde ich auch, dass europäische Medien manchmal den Amerika nicht gerecht werden. Und ich glaube, das kommt daher, einerseits, wir befassen uns sehr ungern mit den eigenen Problemen. Also ich finde es immer ganz interessant, wie viele sich um die amerikanische Demokratie sorgen. Aber wir schalten sehr schnell weiter, wenn wir haben die AfD mal kurz verdaut in Thüringen, aber wie es weitergeht, was hat Kamala gerade gesagt? Wenn in Belgien wieder einmal keine Regierung vorhanden ist und das sich über ein Jahr hinstreckt, interessiert das auch niemanden, dass man in Katalonien politische Gefangene hat, ist trotzdem eine großartige Demokratie. Also wir sitzen eigentlich im Glashaus, aber wir werfen gerne die Steine nach Amerika, und das ist so ein grundeuropäischer Anti-Amerikanismus, der ja eigentlich schon bis in die Gründungszeit Amerikas geht, den wir sehr gerne bedienen, dass wir halt weniger diese positiven Geschichten auch zeigen möchten, dass eben Amerikaner durchaus miteinander reden und sogar viel mehr miteinander reden, als wir Schweizer das tun, und sehr viel netter sind miteinander, und wir dann uns lieber auf diese Knallfrösche fokussieren und das in ein solches schwarzes Licht tünchen, dass man dann immer wieder gefragt wird, steht Amerika vor dem Abgrund eines Bürgerkriegs? Und dann hockt man dann mal wieder irgendwo in Amerika. In Madison hat ganz wunderbare Gespräche geführt mit Leuten jeder politischer Couleur und denkt sich, also den Bürgerkrieg, den erwarte ich eher woanders.
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort gewesen jetzt für den Moment fürs Podium. Ich hätte noch ganz viele Fragen an Sie, Emma Brinkmann, aber ich glaube, auch im Publikum habe ich ein bisschen Nervosität gespürt. Wer möchte die erste Frage stellen? Ich denke, es gibt welche. Ja, wir fangen gleich bei Ihnen an, bitte.
Okay. Vielen herzlichen Dank, das war super spannend und super interessant, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Und ich habe zwei Fragen, zwei Themen, die gar nicht zu Wort gekommen sind. Erstens, Rasse. Spielt die Rasse von Kamala Harris überhaupt eine Rolle oder nicht? Oder nehmen wir das irgendwie ganz komisch wahr, wenn Trump ihr sagt, sie soll jetzt Farbe bekennen, ob sie Inderin ist oder Schwarze ist? Spielt das für Sie, Emma Brinkmann, eine Rolle? Bei den Jugendlichen ist das überhaupt ein Thema? Dann das Zweite ist die Frage des Corporate Powers, Geld. Also wir hören viel, wir lesen viel, wie auch, also das war schon in den letzten Wahlkämpfen so, wie Geld benutzt wird. Amerikanische Wahlkämpfe sind berühmt, dass sie so viel Geld ausgeben und da spielen auch die Rolle, wer das Geld gibt. Elon Musk hat sich ja jetzt ziemlich viel geäußert. Wie sehen Sie das? Was hat das für einen Einfluss auf die Demokratie und wie geht es weiter?
Vielen Dank für Ihre Fragen. Dann würde ich sagen, Emma Brinkmann, Sie beantworten mal zuerst die Frage, wie nehmen Sie eigentlich jetzt Kamala Harris wahr als
dunkelhäutige Frau? War das alles für mich oder nur die erste?
Sie kann mal zur ersten Stellung okay. nehmen.
Hat Obamas Rasse eine Rolle gespielt in Ihrer Meinung? Ja?
Ja, genau.
Ja, in Ihrer Meinung.
Was denken Sie? Hat
doch?
War wichtig.
Vielleicht zurück auf diese Zeit, wo also es gibt ein Buch von Ta-Nehisi Coates, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, We Were 8 Years in Power. Ja. Und er macht genau die Argumente, dass Trump wäre gar nicht an die Macht gekommen, wäre Obama 8 Jahre nicht in Power. Und ich frage mich, ob das jetzt immer noch deshalb eine Rolle spielt in der amerikanischen Gesellschaft oder ist das ein Subthema, das vielleicht in einiger Lagen immer wieder aufgeworfen wird als brennendes Punkt, aber gar nicht so eine Rolle spielt. Also ich habe bei Obama hatte ich schon das Gefühl, dass es wirklich eine große Rolle gespielt hat.
Ich würde sagen, ja und nein. Es kommt darauf an, wem du fragst. Also Rasse spielt immer noch eine Rolle in Amerika, aber ich glaube, jetzt zur Zeit ist es irgendwie schlimmer geworden, weil es so ein großes Thema ist. Ich glaube eher, wenn, also mit den jüngeren Leuten, uns ist egal. Also die meisten, es ist uns egal. Und wir haben so aufgewachsen in dieser Zeit, dass das so ein großes Thema ist, dass wir einfach jetzt sagen, okay, und? Ja, wieso sollen wir auf eine Rasse zuschauen? Mir selber ist egal, also meine beste Freundin und ihre Familie, sie wohnt neben mir und wir haben nicht immer die gleichen Meinungen, aber ein Ding, dass wir immer die gleiche Meinung haben, ist uns ist egal, also Rasse ist uns egal. Weil wir sind beide Menschen und ich finde, dass die meisten jüngere Leute so denken, außer wenn die in einem Environment aufwachsen, wo das wirklich ein Thema wirklich prevalent ist. Irgendwie, das ist schwierig zu sagen, weil einen großen Teil ja, aber für die Wähler glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher das kommt immer darauf an, auf diese Frage, sind wir immer noch systematisch Rassist? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Sind wir immer noch systematisch, ist es immer noch systematisch ein Problem? Und das kann ich selber nicht antworten, weil das für mich persönlich nicht ein Problem ist. Ich glaube, da musst du wirklich die Stimmung von jemandem, der diesem Problem wirklich trifft, da musst du auf den zuhören und den fragen, ist das für dich wichtig? Ist das für dich noch ein Problem? Weil für mich ist das kein Problem. Aber ich kenne viele Leute, für denen ist das schon ein Problem. Und deswegen, ich glaube, ich selber kann das nicht sagen, weil ich dieses Problem nicht habe.
Ja. Möchten Sie etwas ergänzen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Es sagen viele immer, I don't see race, aber race, you can't unsee it once you see it. Also es ist das gleiche Problem mit Gender. Und Kamala Harris hat bisher versucht, im Wahlkampf das eigentlich eben nicht zum Thema zu machen, weil sie ja gesehen hat, bei Barack Obama kam dann als schnell damals 2008 dann die Frage auch auf und der Vorwurf auf, unter anderem, weil sein evangelikaler Priester anti-amerikanische Slogans von sich gegeben hat, vielleicht ist doch die evangelikale Kirche ein Problem, wurde dann schnell gesagt, ist er denn auch ein Präsident für alle? Und das wurde dann schnell auch zum identitätspolitischen Problem, sodass er dann auch als Präsident afroamerikanische Wähler zum Teil auch enttäuscht hat. Und sie scheint jetzt zu versuchen, zumindest über diese Rassenfrage hinauszugehen und ihre Identität gar nicht erst in den Mittelpunkt zu stellen, außer dass sie sagt, ich bin ein Teil des amerikanischen Traums, respektive die Geschichte meiner Eltern und meine Biografie ist eine Verwirklichung des amerikanischen Traums. Gleichzeitig haben sie aber jetzt entdeckt, dass sie ein Problem gerade bei schwarzen Wählern haben, weswegen Barack Obama ja auch in die Kampagne geschickt wurde, weil man gesehen hat, dass der Anteil der Schwarzen, vor allem Männer, zurückgegangen ist, die demokratischen Kandidaten stützen. Und Barack Obama hat nun die These quasi in den Raum oder den Vorwurf in den Raum gestellt, dass afroamerikanische Männer in der Tendenz wohl eine größere Schwierigkeit hätten, einer Frau, und dann kommen wir von der Rasse wieder zu Gender, das Amt zuzutrauen. Und dann kommen wir wieder in die Kiste von wegen, ist man verpflichtet, aufgrund seiner Herkunft und seiner Geschichte eine bestimmte Partei zu wählen. Also das ist keine richtige Antwort, aber es heißt so viel wie, Ta-Nehisi Coates hat zwar nicht recht in seiner Analyse in We Were 8 Years in Power, würde ich sagen, aber Rasse ist ein Teil dieses Wahlkampfs, ob es die Kandidatin will oder nicht. Und gleichzeitig aber ist es ganz interessant, dass die Republikanische Partei so bunt ist wie noch nie. Und das doch auch zeigt, dass die Dinge vielleicht besser werden könnten, was diese Frage anbetrifft.
Ja, ich sehe es auch so. Ich habe einfach den Eindruck, dass auf der republikanischen Seite schon einfach die Vergangenheit ganz weit zurück der USA mit diesem eigentlich Verbrechen, auf dem das Land beruht, so einem Stück, oder die Sklaverei, dass die immer noch mitspielt. Und die Republikanische Partei hat, so wie ich es betrachte, seit den 60er, 70er Jahren wirklich auf diese Klientel gesetzt, oder? Als die Demokraten sich eher auf die schwarze Bevölkerung, auf die Bürgerrechtsbewegung eingelassen hat als Wählerschaft, haben viele republikanische Präsidentschaftskandidaten, Präsidenten dann so mit so Dog-Whistles, nennt man das, mit so Sprüchen, die man verstehen kann als rassistisch, gespielt, um eben die weiße, sagen wir mal, nostalgische weiße Bevölkerung anzusprechen. Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit ist. Aber wenn man sieht, oder ich weiß nicht, wie das Claudia Priebwiller betrachtet, oder, aber ich erachte zum Beispiel diesen Spruch Make America Great Again, oder? Den Trump, das MAGA, oder, den er da auf dem Happy hat, oder? Das kann man interpretieren, finde ich, als so Dog Whistle, wo man sagen könnte, when was America great for black people, oder? Also es gibt einen Teil, behaupte ich, der weißen Bevölkerung, die nostalgisch zurückdenkt an die 50er, 60er Jahre oder grundsätzlich das gewissermaßen richtige Amerika betrachtet, als die Weißen, die damals dieses leere oder fast leere Land erobert haben, das erste Verbrechen begangen haben, indem sie die Ureinwohner fast ausgerottet haben, dann die Schwarzen reingeholt als Sklaven, oder? Und sich aber betrachten als richtige Amerikaner. Und da kann man natürlich streiten, und vielleicht würde mich sehr interessieren, wie Sie das sehen, oder? Wie groß ist dieser Teil der weißen Amerikaner, die das zumindest insgeheim noch ein bisschen in sich haben? Ausgesprochen macht man das nicht in den USA, und man ist in den USA nicht rassistisch offen, außer die ganz Extremen, oder? Aber ich habe das Gefühl, es spielt mit, und ich habe das Gefühl, dass die Republikaner auf das anspielen und aber tatsächlich in der letzten Zeit Kniffe gefunden haben, um trotzdem vor allem über wirtschaftliche Aspekte und so Schwarze und Latinos auch mehr ins Boot zu holen, als es die Demokraten wahrscheinlich gedacht hätten. Es ist ein bisschen eine Mischung, glaube ich.
wollte ich
sehr gerne. Also der Spruch hat der doch von Reagan geklaut, oder?
Ja, der war von Reagan. Und ich meine, da kann man reinlesen, was man möchte. Also viel schlimmer fand ich eigentlich America First, weil das ist ein Rückgriff auf das America First Committee und das klar antisemitisch war. Wobei man sagen muss, den Vorwurf kann man Donald Trump eigentlich auch nicht mehr machen, zumal er wesentlich mehr sich hinter Israel gestellt hat, als dann das sein Nachfolger tat. Ich finde es immer sehr schwierig, weil das mit dieser Beurteilung, inwiefern ist Rassismus ein Motivator für die weiße Wählerschaft, weil man da auch ein recht einfaches Narrativ bedient, das sehr beliebt ist im Moment, vor allem auch in progressiven Kreisen, der quasi die ganze amerikanische Geschichte über diesen Kamm strählen will. Und das verursacht ja auch unglaubliche Ressentiments. Was man sicher sagen kann, ist, dass wir haben ja die Kehrtwende, dass die Demokraten haben ja den Süden verloren, genau. mit der Unterzeichnung des Civil Rights Acts in 1964, ausgerechnet durch einen Texaner, Lyndon B. Johnson. Und wir haben dann einerseits aber noch nicht die Übernahme durch die Republikaner, wir haben dann tatsächlich einen Segregationist, der dort die Wähler abholen kann, und dann so eine Übernahme. Und das eine ist, es baut so auf einem nostalgischen Duktus auf und baut darauf auf, dass eigentlich Amerika sich nie wirklich seiner Bürgerkriegsvergangenheit gestellt hat. Also dieser Bürgerkrieg ist eigentlich immer noch eine klaffende Wunde. Das merkt man vor allem, wenn man in diesen Staaten lebt und unterwegs ist, in denen er vor allem auch stattgefunden hat. Also wenn Sie in Virginia leben, irgendwie alle paar Meilen sind Sie an einem Schlachtfeld. Und Sie sind konfrontiert mit dieser Vergangenheit, in der es eben Leiden auf allen Seiten gab. Und es war ja auch der blutigste Krieg der Amerikaner. Also eben diese Nostalgie ist bestehend und ein Riesenressentiment der Südstaatler gegenüber dem Norden, das andauert, eben nicht aufgrund von uns wurde die Ordnung, wie wir sie kannten, also diese rassistische Ordnung genommen, sondern unser ganzer Way of Life und wie wir uns strukturiert haben, welche Werte wir in den Vordergrund gestellt haben, all das wurde runtergekanzelt. Und dieses Baggage von Ressentiments, das wird weitergezogen. Und natürlich, es gibt diese Dog-Whistle-Politik und so weiter, das ist unstreitbar, das hat auch Reagan mit der Social Wealth Welfare Queen und so weiter, ist ja alles wunderbar belegt. Gleichzeitig waren aber die Republikaner immer sehr bemüht darum, bis zur Ära Trump sich abzugrenzen. Also es gab wie Guardrails oder auch, wie soll man sagen, Gatekeepers, die darum besorgt waren, dass dieses offen nationalistische Element keinen Platz hatte und dass das auch in der konservativen Bewegung keinen Platz hatte. Und diese Gatekeeper-Funktion, die ist weggefallen. Und von daher ist es jetzt eben auch offensichtlicher, dass gewisse rassistische Ressentiments mitgetragen wurden. Aber ich finde es zu einfach zu sagen, das ist die Basis des gesamten Wählerpotenzials der Republikaner, weil vieles hat auch mit Way of Life und Traditionalismus zu tun, weil da kommen wieder die Evangelikalen ins Spiel, weil es gab in den 20er Jahren diesen Fall, da gibt es auch einen super Film, den Scopes Trial über die Frage, kann man Evolutionslehre in den Schulen verbieten? Und das hat tatsächlich ein Riesentrauma bewirkt, ein kulturelles Trauma und eine Abkehr auch von der Politik im Süden. Aber das wäre zu lang.
Ich sagen, sorry. Vielleicht können wir uns ja online für Ihren Kurs eintragen. Nein. Ich weiß, wir hätten eigentlich noch eine zweite Frage. Wir haben jetzt sehr viele Antworten bekommen. Möchten Sie zur ersten Frage noch einmal kurz Stellung nehmen? Okay, ganz kurz, dann schauen wir, wie viele Fragen es noch gibt. Dann nehmen wir noch eine oder zwei Fragen dran und dann müssen Sie individuell, bilateral, einen Stock weiter unten noch fertig diskutieren.
Ganz kurz, also ich wohne in Alabama und da ist die Civil Rights Movement angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, man fühlt es jeden Tag, weil diese Geschichte kann man nicht wegräumen. Mhm. Und ich muss sagen, dass es immer noch Probleme gibt. Und es war wirklich Wahnsinn, von Texas zu Alabama zu kommen, weil irgendwie, ich habe dieses Gefühl, dass Alabama immer noch in den 60er lebt. Und ich kann nicht sagen, wirklich wieso. Ich glaube, es liegt auch an diese Class Difference. Mhm. Und in Alabama, das spielt eine große, große Rolle. Und ich glaube, dass ich muss erst ganz klar machen, dass Rassismus, man ist nicht geboren mit Rassismus, Rassismus lernt man. Und ich kann es ganz ehrlich sagen, dass die Wähler, so ist es auch. Und es ist nicht ihnen, Amerikanern, ist wahrscheinlich ist es das, ja, ich kann es nicht ganz ehrlich formulieren, aber das ist nicht innen, sondern das ist, was, das lernt man von außen. Und wenn jemand Rassist ist, das ist wegen den Legislation oder keine Ahnung, also das ist wegen etwas außen und nicht wirklich innen.
Ja. Ich würde mal das so kurz stehen lassen und dann möchte ich wissen, wer hätte eigentlich auch noch eine dringende Frage stellen wollen? Ich sehe einige Hände. Gibt es auch noch welche, die online kommen? Okay, dann nehmen wir Sie zuerst, der Herr mit der Brille, der Sie jetzt gleich weggenommen hat. Stellen Sie doch Ihre Frage möglichst kurz, wenn es geht. Und wir versuchen auch kurz zu antworten.
Wir versuchen es, ja.
Es gibt die Befürchtung, dass, sollte er gewählt worden, Donald Trump, das demokratische System aushöhlen könnte. Mich würde interessieren, wie Sie diese Gefahr einschätzen.
Ja, das ist eine knappe, kurze Frage und ich bin sicher, da haben alle schon lange darüber nachgedacht. Wollen wir Ihnen zuerst für eine kurze Antwort
das Wort erteilen? Kurze Antwort, ich bin nicht so pessimistisch wie andere. Ich denke, das System an und für sich funktioniert. Es gibt Checks and Balances, es gibt funktionierende Gerichte. Aber sie sind clever geworden. Sie wissen, wo sie ansetzen müssen. Aber es ist schon ein weiter Weg, dass Amerika dann wirklich plötzlich keine Demokratie mehr ist. Dafür sind auch, glaube ich, die Kräfte im Land, die Demokratie schützen wollen, doch noch relativ stark.
Sie denken wahrscheinlich vor allem auch ans Project 2025 der Heritage Foundation. Da hat es tatsächlich Inhalte, die beunruhigend sind, aber vieles davon ist nicht durch einen Präsidenten allein umsetzbar. Es gibt eben immer noch den Kongress und wir haben gelernt in den ersten 4 Jahren Trump, auch mit einer Mehrheit im Kongress kann er nicht machen, was er möchte. Dafür gibt es eben die Institutionen, die sind stärker, als man will. Und das nervt mich ehrlich gesagt am allermeisten am Wahlkampf, dass beide Seiten der Bevölkerung einreden, das System sei so schwach, weil es ist resilienter als sein Ruf. Und vor allem, was wir auch immer gerne vergessen, Amerika ist ein föderalistisches Land. Washington isn't everything.
Emma Brinkmann, was ist Ihre Position zu dieser Befürchtung, die wir natürlich tatsächlich jeden Tag in den Medien lesen können und nicht nur in den USA, auch hier?
Nein.
Eine kurze, knappe Antwort.
Das ist so eine lange und gebildete Institution.
Institution,
also,
ja.
Ich glaube, das ist wirklich schwierig, das einfach über Nacht alles zu zerstören. Dann musst du wirklich einen Civil War haben und wirklich alles zerstören und wieder anfangen. Weil so kann man nicht über Nacht alles zerstören.
Und das ist ja kein Business für Businessmen, Trump.
Ja, das ist köstlich.
Dann nehmen wir noch Ihre kurze Frage.
Ja, pardon. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Ich fand es sehr spannend zuzuhören. Sie haben am Anfang, Frau Bütikofer, gesagt, ja, wir sitzen also ein bisschen auf heißen Kohlen. Meine Kohlen sind noch heißer geworden, seit ich Ihnen zugehört habe. Und ich würde gerne auf die Rolle der Polls zu sprechen kommen. Das ist ja das große Thema, macht CNN auf oder irgendeinen anderen Channel und es geht immer um die Polls. Ich würde gerne wissen, wie belastbar schätzen Sie diese Polls ein? Was können die Aussagen überhaupt noch, wenn überhaupt etwas in Richtung Ausgang der Wahlen? Danke.
Wissen Sie was, Sie haben meine letzte Frage vorne weggenommen. Das war meine Schlussrunde. Ich hätte nämlich gerne gefragt, was halten Sie von den Wahlprognosen eigentlich? Wie sollen wir die sehen, einschätzen? Und dann machen wir doch mal kurz diese Runde. Meine ganz letzte Frage stelle ich anschließend. Ich kann anfangen, ich nehme jetzt hier das Recht, auch ein bisschen aus der Wahlforschung, die ich auch kenne, da sagt man so, der Vorsprung, also es muss mindestens 5% Unterschied sein, um sicher zu sein, dass die Person, die führt, dann auch gewinnt. 1, 2, das reicht niemals. Das sind zu unsichere Prognosen. Frau Brühweiler.
Ich mache keine Wahlforschung und ich habe mich 2016 zu sehr auf diese Zahlen verlassen. Daher habe ich gelernt, ich vertraue diesen nicht, aber ich sehe, it's too close to call, es wird super eng. Und wir werden in der Wahlnacht vor allem auf die 7 Swing States und vor allem Pennsylvania schauen. Und dann sehen wir ja, wie viel die Zahlen getaugt haben.
Ja, ich denke auch, wir müssen mit dieser unangenehmen Ungewissheit leben. Ich halte nicht viel von den Umfragen. Es hat bessere und weniger gute, aber gerade in den einzelnen Bundesstaaten, und es ist ja eben eine Wahl, die sich in Bundesstaaten entscheidet, sind die zum Teil weit nebeneinander. Bei der ersten Trump-Wahl wurde Trump unterschätzt in den Umfragen. Vielleicht haben das die Umfrageinstitute jetzt korrigiert, das wissen wir nicht so genau. Bei Zwischenwahlen hat man eher damit gerechnet, aufgrund der Umfragen, dass es eine Red Wave gibt, dass die Republikaner da alles im Sturm erobern, ist nicht so eingetroffen. Also unter dem Strich, ich sage auch meinen Leuten, wir verlassen uns nicht groß auf die Umfragen, sondern wir schauen, wie es dann rauskommt.
Die Kohlen werden noch heißer.
Noch heißer. Ja, und was ein bekannter Schweizer Wahlkampftheoretiker vor 2, 3 Tagen veröffentlicht hat, war so etwas wie, wenn man ein Jahr lang einen Wahlkampf beobachtet hat, kann man ja auch noch ein paar Tage warten, bis man das Resultat wirklich kennt.
Ja, ich werde es nicht vertrauen.
Okay.
Ja, ich werde es nicht vertrauen. Das ist, wie gesagt, in 2016. So ist es nicht passiert. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, auf die Polen zu schauen, weil zum Beispiel mit diesen Swing States, es gibt viele verschiedene Ways und viele verschiedene Patterns von Gewinnen. Also wenn Kamala braucht 3 oder 4 genau exakte Staaten und Trump auch. Und das heißt wirklich, man muss wirklich auf die Swing States anschauen, weil ich glaube, die sind wirklich die wichtigste in unserer Wahl, weil die sagen wirklich, okay, welche Electoral Votes gehen mehr zu Trump oder Kamala. Weil, wie gesagt, diese einige Bundesstaaten sind irgendwie fertig. Also in Amerika sagen wir so, das ist predecided. Und deswegen sind die Swing States wirklich wichtig, die zu anschauen.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Punkt und wir schließen das Podium hiermit ab. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
Demokratie.